Tja, Mensch, sitzen wir schon wieder zusammen. Face to face.
Und schon wieder face to face. Verrückt, das stimmt ja mit uns nicht.
Wir können nicht mehr von uns lassen.
Hast du dich verliebt?
Habe ich das gesagt?
Macht nichts.
Ich hab dich schon gern, ja.
Ich dich auch irgendwie. Ja. Mhm. Man gewöhnt sich dran.
Ich könnte jetzt abwehrend sein, man gewöhnt sich irgendwie an alles, gell? Aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein Schmusekuss hier.
Ja, stimmt, ja. Bisschen kuschelig gerade.
Wie kriegen wir jetzt da den Bogen wieder weg davon?
Lass uns einfach mit knallharten Fakten um die Ecke kommen, was hältst du davon?
Knallharten Fakten? Haben wir schon Silvester oder was?
Nee.
Ach so.
Aber knallhart. Knallhart sind wir ja immer beide.
Fakten, Fakten, Fakten.
Genau. Und Fakten kriegen wir heute auf den Tisch geworfen.
Denke ich auch. Dann starten wir mit den Fakten, oder?
Let's rock.
Tachchen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren.
Hi Fabian.
Hi Toko.
So, was haben wir als nächstes auf der Agenda? Wir sind ja immer noch im gleichen Ort.
Man mag es kaum glauben, aber nach einem Monat sind wir immer noch am gleichen Ort.
Wir sitzen hier, werden gut verköstigt.
Ja.
Uns hat man vergessen, eingeschlossen im Raum irgendwo, kommen nicht mehr raus.
Genau.
Aber wir können gut arbeiten, wir haben Internet.
Ist es wichtig, dass diese Scan-Karte da, achso, du hast, das ist nur dein Adapter. Nee, alles gut, sorry.
Aufnahme läuft.
Ja, ich weiß. Hauptsache, wir haben ein Medium, auf dem es gespeichert wird.
Ruhig, Blut.
Okay, alles klar. Ja, dann, nee, komm, lass uns starten. Und zwar, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Und schön, dass wir einen richtig coolen Gast heute haben.
Ein VIP, würden wir jetzt sagen.
Wir sagen VIP, weil wir auch einfach Nappels sind, die keine Ahnung haben.
Was sind wir? Nappels?
Ja, Nappels, die keine Ahnung.
Muss mir nachher erklären, okay. Nappels. Aber genau, also, wir sagen VIP.
Aber die Welt da draußen sagt
MVP.
Genau, wir haben nämlich einen Most Valuable Professional hier an unserer Seite. Herzlich willkommen, Martin Himken.
Servus, Martin.
Hallo zusammen.
Ey, der guckt so gelangweilt, er denkt, oh nee. Gott, was wollen die von mir? Wieder dieses M. Mann, jetzt hast du endlich den Titel.
Ja, jetzt habe ich den Titel.
Ja.
Hast du recht, seit einer Woche. Bisschen mehr. Anderthalb.
Ja, geil. Korrekt.
Ja.
Du bist also jetzt MVP im Micro, also von der MVP, wie ist das, MVP Community, wie sagt man das?
Das ist gar nicht so falsch, MVP Community. Kategorie ist Security, Produkt ist Intune. Also es gibt immer, es gibt drei oder vier große Kategorien.
Okay.
AI und noch so zwei, drei andere. Früher gab es mal noch Server. Das sieht noch keinen mehr.
Legacy Shit macht
das machen wir nicht.
Ja, und darunter fällt dann halt Intune und fällt unter Security seit einem knappen Jahr.
Echt? Also das heißt, es gibt auch. Also hat es früher oder war Intune vor woanders gelistet und nicht jetzt erst Security?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Es gab mal Endpoint Management, meine ich. Ja, und darunter fiel auch der Config Manager.
Mhm.
Ja, der ist aber Feature Complete.
Ah ja.
Mhm. Wie es so schön heißt. Da wird also nicht mehr allzu viel passieren. Also, und Intune alleine ist ein bisschen wenig, also fällt das jetzt unter den Security Ast. Ansonsten sage ich mal noch kurz Hallo.
Hallo, Martin.
Hallo.
Ja, geil. Martin, stell dich einfach mal kurz vor und dann komme ich noch mit weiteren dusseligen Fragen zum Thema
MVP.
MVP. Tut mir leid, dass ich dich damit bohren muss.
Nein.
Das ist so aufregend, ein MVP halt hier sitzen zu haben. Also, hast du schon
feuchte Hände oder was?
Ich habe richtig feuchte Hände.
Das ist genauso wie die Leute dir als Jugendlicher gesagt haben, das ist was Besonderes, wenn du 30 wirst.
Ja.
Und dann wirst du 30 und der Tag ist genauso wie vorher.
Ach, du bist schon, oder? MVP One und 30 in einem.
Ich bin ja auch schon dabei, ja.
Ach so. Ich habe gedacht, du bist
so jung. Jetzt habe ich schon ein bisschen was zu meinem Alter verraten, okay. aber Martin Himken, mein Name. Bin jetzt 4 Jahre bei der SWA dabei. 21, ja, Januar 21, 4 Jahre dabei. Und mach jetzt so seit 2012 ungefähr alles, was irgendwie mit Endpoint-Management zu tun hat.
Oha, das ist ja schon eine ganze Weile.
Ja, das und ich habe auch noch die alten Portale von Intune miterlebt.
Okay.
Wo man Silverlight gebraucht hat, ach, damit das Scheiße, funktioniert und die auch nichts konnten. war nicht schön.
Nee, war nicht schön.
War wirklich nicht schön.
Ja, geil.
Da hatte Mobile Iron oder ähnlichem AirWatch immer die Nase vorn, was NDM angeht.
Ja, nee, ja. Sehr geil. Ja, krass, wie lange du schon im Business bist. Das ist auch dein Ursprung? Also da hast du mit angefangen? Also wirklich mit MDR oder mit Mobile Device Management?
Also eher Windows tatsächlich. Mhm. Viel mit Config Manager. Mhm. Auch viele Umgebungsgrößen kennengelernt. Also man sagt immer so, ja, Config Manager brauchst du ja schon ein paar tausend Clients für, sonst lohnt sich das nicht. In Praxis sieht das leider ein bisschen anders aus. Aber die größten Kunden, die ich so hatte, die waren 75.000 Clients aufwärts. Teilweise dann auch die Konzepte dafür geschrieben. Also wirklich Config Manager habe ich rauf und runter gespielt. Und so seit 2017, 18 habe ich auch jede Menge Intune in der Hand. Und seitdem mache ich das im Tandem.
Ja.
Und jetzt merke ich so langsam, die Leute gehen weg vom Config Manager und versuchen weitestgehend in Intune reinzukommen. Es funktioniert noch nicht so hundertprozentig, es hat aber auch was damit zu tun, dass oft die Organisation sich ein bisschen anpassen muss. Also nur alleine, ich will und das ist eh dabei, weil ich habe es bezahlt, reicht halt nicht.
Ja.
Funktioniert nicht.
Ja, geil. Okay, also dann, die meisten kenne ich ja wahrscheinlich oder kennen vor allen Dingen deinen Blog, manima.de.
Ja.
So spricht man das auch aus?
Ja, so spricht man das aus.
Ja, aber ich bin mir immer nicht so sicher, ist es Money und dann Ma? Oder?
Nein, es ist...
Money, der Manda-Fahrer oder wie?
Nee, die... Es sind so drei... Gibt's auch schon ewig, 2004, glaube ich. Wir hatten schon alles mögliche an Inhalt da drauf. Aber ursprünglich waren es mal die drei Kürzel der Gründer.
Ah.
Ich sag jetzt keinen Namen, aber ja, ne, okay. Martin war dabei.
Ja.
Dann gab es noch ein NI und nochmal ein MA und daraus ist dann einfach Manima geworden. Das habe ich so mitgezogen.
Ja, und das ist ja, also in der Tat bin ich ja tatsächlich mal ab und zu auf dem Blog, obwohl ich ja gar nicht so sehr im Thema drinstecke, aber ich finde, es ist einfach immer ein sehr, sehr informativ und man kann sich halt gut reinlesen und manchmal, und du beschreibst ja auch diese meisten Sachen auch immer sehr gut. Zu der Frage, also manima.de für alle, die es halt noch nicht kennen, aber ich glaube, ihr kennt es da draußen alle und deswegen brauche ich, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Aber meine Frage ist eigentlich, ist vor allen Dingen dieser Blog, den du ja privat ja quasi halt handelst, ist das etwas, was dich zum MVP macht?
Nicht alleine. Also für den MVP zu bekommen, muss man auch kontinuierliche Community-Arbeit haben. Der Blog ist in der Regel ein Teil davon.
Okay.
Du brauchst aber auch irgendein Community-Engagement. Also der MVP-Titel ist kein rein technischer Titel, sondern das ist ein, hey, du hast das genommen, was du weißt, was du kannst und erzählst es der Welt. Versuchst es der Welt beizubringen sozusagen oder zu unterstützen.
Okay. Ja, ich finde diese Auszeichnungen immer geil, also großartig. Citix hatte ja bis vor kurzem noch ja auch noch ihre CTPs und CTAs und es war, also weil ich aus der Citix-Welt komme, muss ich ehrlich sagen, waren die für mich natürlich immer viel näher und wir hatten ja auch schon Manuel Winkel mal in einer der Podcast-Folgen dabei, der auch einen CTP-Status ja hatte und ich finde es einfach so großartig, dass ihr mit eurem ganzen Wissen und Know-how, dass ihr halt sagt, hey, pass auf, ich will auch, dass die Community davon profitiert, dass ich andere dabei unterstützen kann, Sachen zu verstehen, indem ich sie vielleicht einfach nochmal auf eine andere Art und Weise erkläre oder mal ein Schaubild zu male oder da auch in Foren einfach auch Fragen beantworte. Ich finde, das ist eine großartige Arbeit und deswegen ist es so wichtig, die Leute entsprechend auch auszuzeichnen. Absolut, an der richtigen Stelle. Von daher vielen, vielen Dank für diese großartige Community-Arbeit und deswegen verdient der MVP-Titel.
Korrekt.
Vielen Dank.
Applaus von meiner Seite. Ich ziehe meinen virtuellen Hut.
Ich ziehe auch meinen virtuellen Hut. Das ist immer großartig. Ja, ja, und deswegen umso schöner, dass du die Zeit gefunden hast, weil ich glaube, dann ist man natürlich auch immer sehr, sehr gefragt und sowohl was Kunden natürlich angeht, die wollen natürlich dann halt auch oft mit dir zusammenarbeiten, aber natürlich auch generell wegen der Community-Arbeit und du bist natürlich auch auf Veranstaltungen, bist ja auch oft als Redner ja auch aktiv. Und deswegen ist es super cool, dass du dir halt für unseren Podcast dann auch die Zeit halt nimmst, dabei zu sein. Von daher an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank.
Aber bevor das jetzt alle abschalten.
Nee, genau, wir sind noch gar nicht fertig.
Weil sie Intune gehört haben oder so.
Ja.
Ist das überhaupt unser Thema?
Nee.
Ja, geil.
Ja, wir reden gar nicht über Intune heute.
Ah.
Oder vielleicht ein bisschen. Vielleicht müssen wir es ab und zu erwähnen.
Ach so. Bisher, also, wenn wir so ein bisschen in die Richtung gehen, dann... Es gibt ein paar Dinge, die sind mit Intune vielleicht einfacher und ich bin natürlich so ein bisschen Microsoft gebrandet.
Ja, natürlich.
Aber
das haben wir uns schon fast gedacht.
Was nicht heißt, dass, ich meine, wir machen ja noch andere Produkte, Workspace ONE, Neurons und ähnliches, dass es damit nicht oder schlechter geht. Also auch ein Autopilot ist mit den Lösungen machbar zum Beispiel.
Ja.
Gar kein Thema.
Das ist schon mal fair, das zu erwähnen, gerade am Anfang eines Podcasts, finde ich schon mal absolut sehr gut.
Aber wollen wir jetzt das Geheimnis lüften?
Ja, was genau. Was
unser Ansinnen war,
erzähl.
Wo wir heute drüber reden möchten. Weil es auch von Martin einfach, ich würde schon fast sagen, ein Herzensthema ist. Und er wird nicht müde, darüber zu reden, auch mit uns irgendwann.
Ja.
Was heute der Fall ist. Ja. Wir wollen heute über das Thema Entra-Join reden. Mhm. Und alles, was da mitkommt an Hürden, Herausforderungen, Erleichterungen, Ausnahmen. Aber Entra-Join soll unser beherrschendes Thema sein.
Okay, dann lass uns wirklich Low-Level anfangen. Denn ich bin da schnell raus. Und ich glaube, einigen unserer Zuhörer könnte es eventuell genauso gehen, gerade für die Zuhörer, die eher noch so aus diesem klassischen AD kommen und vielleicht noch gar keinen Fuß in M365 gesetzt haben. Von daher, Martin, was bedeutet Entra-Join?
Okay, wir versuchen es mal so kurz, wie es geht. Es gibt drei verschiedene Status, Plural von Status. Status. Ganz bekanntes Thema. Statis.
Egal, lass es einfach.
Statoboden.
Es gibt den registrierten Zustand. Soll heißen, das Gerät taucht erstmal nur in Entra auf. Es ist da, ich kann das sehen.
Herr Lehrer, darf ich noch schnell was fragen? Natürlich. Was ist dieses Entra? Fangen wir vielleicht mal da an.
Oh, stimmt, ja. Der Kollege hat eben schon Azure AD gesagt, das ist korrekt.
Und sitzen, ja. Was ist dieses Entra, dieses ominöse Entra?
Das ist der Identitätsdienst von Microsoft.
Ah, kannst du damit was anfangen, Fabi?
Identitätsdienst, ganz klar. Ja, natürlich. Dort werden Identities verwaltet.
Korrekt.
Korrekt?
Das klingt super.
Ja, geil.
Das klingt aber...
Ja, ab morgen machst du Entra.
Ich bin schon voll drin.
Ah, ja.
Ich fange direkt an.
Genau, und ähnlich wie das On-Prem-AD kann es Objekte repräsentieren. Sprich, ich habe Gruppen, ich habe Computer, ich habe User, das sind so meine drei wichtigsten. Die Exoten lassen wir mal außen vor. Mhm. Und die kann ich dann, wenn ich das möchte, fröhlich aus meinem lokalen AD hochsynchronisieren Richtung Wolke, Richtung Entra. Und kann daraus dann zum Beispiel hybride Identitäten machen. Das ist dann für die User. Oder hybrid gejointe Computer. Das ist der zweite Zustand, dass der Computer im lokalen AD geboren wird und dann zusätzlich in Entra gehoben wird. Mhm. Und der dritte Status, darüber reden wir heute. Und da geht es nicht um das User-Objekt. Da geht es um das Computer-Objekt. Das heißt, wir holen uns das Computerobjekt und lassen es in Entra entstehen.
Aha.
Nicht den User. Den User, den lassen wir weiter on-prem, den synchronisieren wir nach oben, machen da draußen eine hybride Identität. Wunderbar. Lassen wir genauso. Die spannende Geschichte bei einem Entra-Joint-Device ist eigentlich die, ich nehme mir zwei Dinge. Ich nenne es eigentlich gerne lieber Abhängigkeit zum AD. Also AD ist für mich eigentlich mehr eine Abhängigkeit wie so eine Sucht, um es mal übertrieben spitz zu sagen. Einfach aus dem Grund, dass viele denken, sie brauchen das, weil sie das gar nicht anders kennen.
Weil wir das die letzten 30 Jahre ja so machen. Weil wir
das die letzten 30 Jahre so gemacht haben. Und seit Dezember 23 gibt es aber auf allen Webseiten, auf diesen Learn-Artikel von Microsoft, gibt es in der Regel den Hinweis mit, hey, wenn du ein neues Gerät ausrollst, mach bitte keinen Hybrid-Join mehr. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Leute, weil das sind ja auch nicht Artikel, die man jetzt regelmäßig aufhat, haben das einfach gar nicht mitbekommen. Die wissen das gar nicht. Die haben das vielleicht mal, wenn sie mit Microsoft reden, die werden denen das schon mal so auf den Tisch geschmissen haben, ja klar. Aber es ist nichts, was gerade in deutschen Unternehmen so besonders im Fokus oder sehr, sehr bewusst ist, sagen wir es mal so.
Ganz kurz, nur damit ich weiß, ich bin noch bei dir.
Ja.
Das heißt, es gibt eigentlich, wenn wir über die Computerobjekte sprechen, gibt es zwei Zustände, nenne ich es mal. Entweder, oder noch den dritten, ich habe es nur in meinem lokalen AD, aber das lassen wir jetzt mal weg. Ich habe also entweder mein Computerobjekt ist Hybrid-Joint, wenn es vorher in meinem lokalen AD war und ich es jetzt einfach hochsynke.
Korrekt.
Und ich habe Entra-Joint-Computerobjekte, die waren niemals in meinem lokalen AD.
Ja.
Und die lasse ich irgendwie direkt in Entra, in ja, Entra AD genau. Oder Entra ID.
Richtig. So ähnlich okay. Wie ich einen AD-Join mache,
ja.
Kann ich auch einen Entra-Join machen.
Ja.
Es gibt ein paar Möglichkeiten, dahin zu kommen. Die einfachste, weil prominenteste dürfte Autopilot sein. Ja. Es geht aber auch anders. Also ich muss nicht Autopilot benutzen. Autopilot sorgt erstmal nur dafür, ähnlich wie das Device Enrollment Program bei Apple. Ja. Ich kriege das Gerät von meinem Hersteller. Der User kriegt das in die Hand, gibt seine Userdaten ein, das Ding enrollt sich.
Ja.
Und danach kommt die sogenannte Enrollment Status Page. Mhm. Und die Enrollment Status Page ist eigentlich das, was dann den Entra Join durchführt, was Einstellungen auf das Gerät schiebt, was Applikationen installiert im Device, im User-Kontext. Aber auch da, ich rede jetzt so ein bisschen über Intune, ist klar, weil wenn ich das nicht nutze, dann nehme ich halt das von den anderen Anbietern. Ne? Also
ja.
Da kann sich, das lässt sich ja anschließen, das ist kein Problem. Ja, das
okay. Ne,
wird ganz grob erklärt.
Eine Frage, weil wir uns jetzt bis jetzt auf die Computerobjekte beziehen. Spielt es eine Rolle für Benutzerobjekte, ob die oder kann ein Benutzerobjekt eigentlich auch Hybrid oder Entra-Only sein? Und ist das ein Thema oder beziehen wir oder ist das völlig egal, weil wir, solange wir wissen, die Identität ist irgendwie auch in Azure drin oder in Entra-ID drin und das spielt eigentlich gar keine Rolle und deswegen ist der Fokus immer auf Computerobjekte?
Jein. Mhm. Es ist sogar, wenn wir ehrlich sind, ist es sogar egal, wo das Computer, jetzt wird's gemein. Es ist sogar egal, wo das Computerobjekt oder das Userobjekt liegen. Ich weiß, klingt verwirrend. Aber das Entscheidende ist, gegen was muss ich mich denn authentifizieren? Und mit welcher Identität muss ich das tun? Wenn ich meinen Benutzer habe und der existiert on-prem, weil ich habe mein SAP, meine ERP-Software, meine CRM-Software oder sonstiges on-prem, kann ich erstmal davon ausgehen, ich brauche ein Kerberhaus-Ticket. Mhm. Ein Kerberhaus-Ticket kriege ich nur mit einer On-Prem-AD. Mhm. Also muss der User als Identität on-prem existieren. Ja. Und das gleiche gilt umgekehrt. Wenn ich mich gegen M365-Apps authentifizieren will oder irgendwas anderes, was Entra als Identity-Provider verwendet, brauche ich eine Identität in Entra.
Okay, verstanden.
Jetzt haben wir dieses Entra-Thema verstanden, was Entra bedeutet, was damit einhergeht. Aber du hast ja gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit für dich, über dieses Entra zu sprechen. Warum wirst du nicht müde, über das Thema zu reden? Was für Herausforderungen siehst du, beziehungsweise Abhängigkeiten oder was könnte es für Auswirkungen haben, wenn man sich damit nicht beschäftigt in kurzfristiger, mittelfristiger, langfristiger Zukunft?
Ja, das ist eine sehr geladene Frage.
Bin ich berühmt dafür. Wir haben ja gesagt, knallharte Fakten, Leute.
Wir holen mal aus.
Yeah. Ja.
Also, wenn ich nach der exakten Empfehlung gehe, fangen wir mal da an. Die Empfehlung lautet eigentlich, ich sollte neue Geräte in Android joinen und nicht mehr Hybrid joinen. Es gibt also eine Empfehlung gegen Hybrid Join für neue Geräte. Da fangen wir mal an. Bedeutet auch im Umkehrschluss, ich kann, wenn ich jetzt Hybrid mache, kann ich das auch erstmal so für meine Bestandsgeräte belassen. Es gibt also Stand heute keinen Zwang, alles jetzt Richtung Android Join zu schieben. Das ist sowas, das und verstehen leider auch die Kunden an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen anders, weil die Übersetzung von diesem Hinweis auf Deutsch auch nicht die beste ist. Aber okay, deswegen lese ich die Learn-Artikel immer noch auf Englisch. Genau, und wenn du mich fragst, wie sieht das aus mit, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich das nicht mache? Naja, solange ich irgendeinen Fuß Richtung Entra habe, als Identity Provider, und das haben mittlerweile fast alle. Nicht alle, wir haben immer noch den einen oder anderen Kunden, der hat nicht mal einen Entra-Tenant, ne? Also die haben nichts, die sind Black, das ist aber eher die Ausnahme. Dann fällt mir immer als erstes ein, ja gut, Thema Authentifizierung wird einfacher und angenehmer, wenn die Geräte nur Entra-Join sind. Was meine ich damit? Dadurch, dass das Gerät nicht mehr im AD hängt, habe ich ja gar keine Abhängigkeit mehr dazu, mir irgendwelche Domain-Controller anzuschauen. Es sei denn, ich brauche für die App, gegen die ich mich authentifiziere, ein Kerberos-Ticket. Dann brauche ich natürlich mir die Line-of-Sight zu Domain-Controller. Aber das Gerät selber ist ja erstmal unabhängig vom AD. Wenn ich mich da also mit einer hybriden Identität anmelde, vielleicht sogar im Idealfall mit Windows Hello for Business. So, okay. Als kleiner Tipp. Wird die Authentifizierung hinten dran ein bisschen einfacher. Ich kann mich mit einer PIN anmelden, Gesicht, Fingerprint, was auch immer. Und bin direkt gegen beide Seiten authentifiziert. Bin also direkt gegen Entra authentifiziert, habe vielleicht noch einen Cloud Kerberos Trust dazwischen, bin dann auch direkt gegen das AD authentifiziert, kriege meine Tickets und bin glücklich. Das macht die Sache also ein bisschen leichter. Und mittelfristig ist es so, es gibt jetzt schon so die ein oder anderen Features, die gibt es nur für Entra-Joint-Devices. Gibt es nicht für Hybrid-Joint-Devices.
Magst du da ein Beispiel nennen?
Natürlich. der Web-Sign-In ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel.
Was ist der Web-Sign-In?
Web-Sign-In bedeutet, ich kann mich an meinem Windows-Rechner anmelden, genauso wie ich das, wenn ich mich im Office-Portal anmelde, auch mache. Ich klicke auf den Knopf, kriege vielleicht meinen Authenticator-Code angezeigt, werde vielleicht nochmal dazu aufgefordert, ein Passwort, wobei mir passwordless lieber wäre, aber anderes Thema. Krieg den Code angezeigt, gebe den ein und bin im Windows angemeldet. Und wenn ich das auf die Spitze treibe, ich habe es gerade schon mal gesagt, passwordless, dann sieht der User nie sein Passwort. Also der kann sich an seinem Windows-Rechner anmelden, ohne sein Passwort jemals gesehen zu haben, ohne einen PIN zu wissen, ohne Gesicht, Fingerprint, wenn er das möchte. Das Web-Sign-In geht nur mit Entra-Join. Punkt. Und diese Art von Feature, jetzt gibt es natürlich ein paar Sachen, da darf ich leider noch nichts drüber sagen, aber es sei gesagt, dass viele Sachen, die auf der Roadmap stehen, doch eine Sache kann ich sagen. Autopilot Device Preparation. Es gibt, muss ich ein bisschen ausholen, es gibt von Autopilot eine zweite Version, große Anführungszeichen, weil so heißt das Ding nur intern.
Okay.
Offiziell heißt es Autopilot Device Preparation.
Ah, ja.
Und da gibt es so eine kleine Auswahl. Und das ist die Join-Methode. Und die Join-Methode hat im Moment immer Nutzerauswahl Entra-Join. Und alle Leute haben immer noch die riesige Hoffnung, da kommt bestimmt noch Hyper-Join rein. Das ist ja eine Auswahl, da kann man ja was auswählen. Und immer, wenn sie gefragt werden, in allen Calls, in denen ich dazu sitze, sagt Microsoft immer, nö. Das wird es nicht geben. Also auch für die Kunden, die heute vielleicht ein Autopilot mit Hyperjoin machen, ist die Richtung eigentlich schon relativ klar. Ja. Da geht es auch genau in diese Richtung. Ja. Und zu guter Letzt langfristig, also wenn Autopilot, was so ein bisschen das eins der schönsten Modelle fürs Deployment ist, die Microsoft in den letzten Jahren rausgebracht hat, schon in die Richtung geht, dann sollte einem das vielleicht auch so ein bisschen den Hinweis darauf geben, wohin die Reise geht. Mhm. Vor 2 Jahren, glaube ich, hat Microsoft auf der Ignite, deswegen kann ich da zum Glück so ein bisschen drüber sprechen, zumindest einen sogenannten Source of Authority Change vorgestellt. Das bedeutet, wenn ich heute einen User habe und möchte den User in beiden Welten benutzen, in Netrep benutzen und in AT benutzen, da muss ich den User heute on-prem erstellen, hochsynchronisieren, dann kann ich ihn in beiden Welten benutzen. Wäre es nicht viel cooler, wenn das umgekehrt funktioniert?
Eigentlich schon, oder?
Wenn man da mal drüber nachdenkt, wäre es ja eigentlich viel toller, wenn man hingehen kann und sagen kann, weißt du was, ich baue das in Entra auf, meine Gruppen, meine User, und ich synchronisiere die nur runter, wenn ich es wirklich brauche. Also nur für die, wo es auch wirklich relevant ist, dass die on-prem noch irgendwie existieren. Jetzt gab es ein bisschen internen, ich nenne das mal Kerfuffle. Es gab ja die Security First Initiative. Die Security First Initiative hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass Microsoft intern nicht mehr die Ressourcen dafür hatte, das so weiterhin zu entwickeln, wie sie wollten. Und deswegen hat sich die ganze Timeline um knapp ein Jahr verschoben. Ich würde also so ein bisschen meine Augen offen halten, was da dieses Jahr noch so passiert.
Okay.
Mehr sage ich dazu.
Viel verspannt.
Ja, absolut. Du hast aber schon mal so angedeutet, es gibt ja auch so ein paar Ausnahmen, wo vielleicht Entra Join uns eher Steine in die Wege legt. Also sprich, könnte ich mir vorstellen, wenn ich noch nicht nur in einer Cloud-First-Strategie bin, sondern halt auch noch wirklich so alteingesessene Line-of-Business-Applikationen, wie auch immer, die ja, was du schon gesagt hast, AD bzw. Kerberos passiert sind. Ist da was angedacht oder sagt man ja, da müssen wir halt noch mit leben, bis die sich irgendwann mal rausklebt haben, die Themen?
Okay, ich nehme das
und
mach mal mindestens ein Beispiel,
Gerne. Wo
das eine Rolle spielt, weil die erste Frage, die ich denn den Kunden bei sowas mal stelle, ich habe einen Workshop, wo wir genau nur dieses Thema barkern und da haben wir so ungefähr 8 Themen. Also ich habe ja eben den Blog schon angesprochen, da gibt es auch einen schönen Artikel dazu, da gibt es das Octagon. Mhm. Das Octagon sind genau diese 8 Themen.
Ja.
Und es gibt ein Thema, das ist relativ weit vorne und das ist Applications.
Mhm.
Weil das, was du gerade angesprochen hast, würde in dieses Applications-Thema reinfallen. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wer authentifiziert sich denn? Das Computerobjekt oder der User? Und in fast allen Fällen ist die Antwort wirklich immer, es ist der User. Es ist nicht das Device. Es gibt tatsächlich Ausnahmen. Beispiel, ich hatte mal einen Kunden, der hatte eine Software. Da gab es einen Lizenzserver und der Lizenzserver hat immer, wenn die Software gestartet hat, geguckt, ob das Computerobjekt im AD in einer bestimmten Gruppe ist. Ja, okay, aber das ist dann halt das Computerobjekt, nicht der Userobjekt.
Mhm.
Und auch da, der Kunde hat sich dann damit beholfen, im AD Fake-Objekte zu machen. Also, ne, hat dann Entra gejoint, die Devices gehabt und hat dann für die Geräte, die das machen mussten, halt einfach noch ein Computerobjekt im AD erzeugt, hat das in die Gruppe geschmissen und das hatte den gleichen Computernamen und da war das Thema erledigt. Machen übrigens auch gerade ganz viele, ganz relativ aktuelles Thema.
Okay.
Network Policy Server und zwar 802.1x Authentifizierung, Ethernet, WLAN, übers Device Zertifikat. Wenn man das macht und hat ein Entra-Joint-Device, funktioniert das nicht mehr. Der NPS erwartet, dass das Objekt von dem Zertifikat im AD existiert. Wenn ich den Computer aus dem AD rausnehme, geht das halt nicht mehr. Und da ist immer die Empfehlung oder da ist oft dann die Diskussion, okay, entweder du nimmst einen Radius, der ein bisschen was Moderneres kann, der vielleicht auch schon direkt mit Entra sprechen kann, oder du stellst auf Benutzerauthentifizierung um. Das ist meistens die einfachere Methode, weil NPS ist ja auch for free, in Anführungszeichen. Das sind so die zwei Beispiele, die ich immer mitgebe und wo ich auch immer den Leuten versuche zu sagen, hey, wenn ihr über das Thema Applikationen redet, denkt an eure Web-Applikationen, denkt an Dinge, wo sich vielleicht der Computer authentifizieren muss, weil das sind die Sachen, die ihr dann angeben müsst. Ihr müsst immer wissen zu der Applikation, wer authentifiziert sich und wie authentifiziert er sich. Dann kann man das, dann wird das rund.
Du hast das Octagon angesprochen, Applikation hast gesagt, ist ganz weit vorne, aber magst du noch zwei, drei andere Dinge nennen, die in diesem Octagon dann eben quasi auch eine große Rolle spielen?
Ja, natürlich. Die drei wichtigsten sind eigentlich immer Applikationen, Richtlinien, falsche S. Warum?
Warum?
Die hat jeder.
Ah.
Die hat jeder. Das ist ganz, ganz einfach. Ganz einfach. Ich habe es gerade schon gesagt, also die Applikationen, die spielen dann natürlich eine absolute Kernrolle, aber auch Fileshares spielen immer noch eine Rolle, weil ich nicht alles mit SharePoint und OneDrive eventuell abgedeckt kriege. Ich sage nur Marketingabteilung, oh, wir haben 75 Terabyte RAW-Dateien rumfliegen. Mhm. Ja gut, da ist OneDrive und SharePoint dann halt ziemlich schnell raus. Da braucht man dann vielleicht doch noch die Fileshares, also es gibt durchaus legitime Gründe. Dateigrößen ist eine, Dateinamen ist eine andere, vielleicht kann ich den Namen nicht anders bauen und ähnliches, oder ich brauche eine bestimmte Geschwindigkeit beim Zugriff. Okay. Da komme ich dann wieder zurück auf die Fileshares. Es gibt aber auch da nicht viel zu diskutieren, außer, okay, wir haben die Anforderung, wie kriegen wir die Fileshares jetzt den User nochmal zugewiesen? Weil auch da die Authentifizierung passiert über den Nutzer. Der Nutzer meldet sich an der Kiste an, kriegt weiterhin ein Carbos-Ticket, Thema erledigt. Ja, kann sich immer noch an den Fileshares anmelden, genauso wie vorher. Ich muss also nicht, wie das vielleicht bei einer AD-Migration ist, nochmal neue User anlegen, die nochmal neu berechtigen oder so ein Blödsinn. Es fällt alles weg. Es sind die gleichen Benutzerobjekte, nur hochsynchronisierte. Punkt. Und dann noch mein, ich habe so eine Liebe-Hass-Beziehung zum Thema Richtlinien.
Verstehe ich gar nicht.
Ja, I love it.
Jeder liebt Richtlinien, oder?
Ich hasse es so.
Ja, nee, kein Thema. Die Richtlinie ist tatsächlich immer so ein. Es ist logisch, wenn man darüber redet und wenn man dann dem Kunden so ein paar Sachen sagt. Es ist was anderes, dann zu sagen, okay, vielleicht sollten wir das mal wegschmeißen und von vorne anfangen. Und dann kriegen die immer ganz große Augen. Weil auch da die IT-Landschaft ändert sich viel und es kann gut sein, wir hatten es vor dem Podcast kurz, dass die Leute, die da arbeiten, die Richtlinien gar nicht gebaut haben, sondern die halt einfach schon, seit sie da sind, mitschleppen und noch nie in Frage gestellt haben.
Ich hätte es nämlich auch als Beispiel gerade reingemacht, weil es ist ja oft so, dass gerade in so einem AD hast du dann so irgendwie UU-Strukturen und Gruppenstrukturen und dann halt natürlich auch die Richtlinien dahinter. Und da fragst du so, also Citrix-Landschaften ja oft ähnlich, deswegen kann ich dieses Beispiel sofort halt nachvollziehen, weil wo ich so denke, so, naja, was ist denn das hier für eine Richtlinie? Und dann, weiß ich nicht. Und dann fragt doch mal rum und dann rennt man so rum und es gibt niemanden, der dann irgendwie was zu diesen Richtlinien sagen kann. Mhm. Also, ne, braucht ihr die denn überhaupt noch? Ja, keine Ahnung, es weiß keiner, woher die kommt. Die ist einfach dann da, vielleicht schon bei über 10 Jahren oder sowas.
Ja, genau so ist es.
Und wie du schon, also, wir machen es uns ja dann oft einfach, indem wir sagen, okay, Vererbung erstmal deaktivieren und dann haben wir zumindest erstmal einen Stand, wo wir jetzt sagen, okay, wir können ja bei null anfangen. Aber das funktioniert ja nicht immer. Ja,
aber im Prinzip machen wir genauso was ja auch. Wir nehmen das Computer-Objekt raus, damit kriegt es keine GPOs oder GPPs mehr, kommt dann halt alles aus meinem Management-Tool. Ob das jetzt Intune oder was anderes ist, sei dahingestellt.
Ja.
Aber es kommt nicht mehr aus dem AD. Und es gibt dafür ganz schöne Baselines. Also ich sage jetzt auch den Kunden nicht, sie müssen von vorne anfangen, darum geht's nicht. Aber bitte keine Policies mehr von Server 2003 und nur Server 2003. Das ja. alles schon gesehen.
Ja, okay. Aber kannst du dich noch an deinen Satz von eben erinnern?
Nee, den habe ich
schon. Du hast einen Hersteller genannt.
Citrix.
Aha. Wie verhält sich's da damit, wenn wir in so komischen virtuellen Umgebungen sind? Da gibt's doch bestimmt auch was von Razer-Farm, oder?
Vor allen Dingen VDIs wahrscheinlich, ne?
Korrekt.
Auch und Ryzen.
So Single Sign-On und so, ja. Also ich klappe genau. mein Endgerät auf, melde mich da an und starte einen Desktop und muss mich da nicht nochmal anmelden.
Ja.
Wie funktioniert es da?
Keine seltene Frage.
Aha.
Wobei oft...
Okay, ganz kurz, lass uns mal ganz kurz über das Problem eigentlich sprechen, weil... weil... Du sagst es jetzt so, aber lass uns mal erstmal den Faden spinnen für all diejenigen, die halt nämlich mit so das gar nichts am Hut haben oder mit Omnissa oder wie es auch immer heißen mag, ist ja völlig egal. Wir müssen ja kurz überlegen. Ich habe jetzt hier einen Laptop und will auf eine virtuelle Umgebung.
Ja.
Und in dieser virtuellen Umgebung ist ja meistens auch ein Windows, ob nun Serverbetriebssystem oder Clientbetriebssystem, spielt ja erstmal für mich keine Rolle. Aber ich habe jetzt hier mein Notebook und möchte jetzt quasi auf einen Server, auf ein Windows-Gerät zugreifen, was ja irgendwo anders steht und was virtuell mir bereitgestellt wurde. Jetzt in dem Fall zum Beispiel mal Citrix. Und da ist ja wieder die Frage, ich habe mich jetzt an meinem Notebook in irgendeiner Art und Weise jetzt erstmal authentifiziert. Da kommst du bestimmt gleich noch drauf. Aber das Problem ist ja, in meiner Citrix-Umgebung komme ich ja auf ein weiteres Windows-System. Und da habe ich mich ja bis jetzt erstmal noch nicht authentifiziert.
Ja.
Und das ist ja das, worüber ich jetzt erstmal, also das kurz klarstellen wollte. Und jetzt ist ja wieder die Frage, wo authentifiziert wir uns, wer authentifiziert sich und Martin, bitte,
kannst
du einsteigen.
Jetzt muss ich wissen, jetzt gehe ich erstmal von den beiden Citrix und Omnissa weg.
Ja,
Und sag erstmal die Lösung, wo es am smoothesten funktioniert, weil wir sind beim gleichen Hersteller. Wenn wir bei Microsoft bleiben.
Ah.
Windows 365, AVD.
Ja, zum Beispiel, na klar.
Da ist das kein Thema, weil ich habe die Windows-App. Mhm. Das Ding heißt mittlerweile Windows-App. Das hatte schon zig andere Namen. Nicht, einfach keine Fragen stellen.
Ja.
Naming.
Wir akzeptieren das.
Da melde ich mich gegenüber Entra an und das Ding übernimmt die Authentifizierung gegenüber der AVD beziehungsweise Windows 365 Maschine. Thema durch. Das heißt, auch da, das Single Sign-On funktioniert von vorne bis hinten. Melde ich mich mit einer dem Entra genehmen Anmeldemethode, so formuliere ich das jetzt mal, weil ich weiß nie, wie die Conditional Access Regeln beim Kunden aussehen, die sind manchmal sehr gemischt.
Okay.
melde mich damit an, bin in der App angemeldet, am besten direkt per Single Sign-On und komme dann auch an die Maschinen. Und Citrix und Omnissa.
Aber ganz kurz, Martin, das macht ja auch total viel Sinn, dass das da ja überhaupt kein Problem darstellt, weil die Computerobjekte, an denen ich mich ja dann schlussendlich anmelde, die sind ja Entra-Joint.
Ja.
Oder?
Ja, ich kann sie auch Hyper-Joinen, das sage ich fairerweise dazu. Also auch eine Windows 365-Maschine kann ich, wenn ich möchte, noch Hyper-Joinen und eine AVD-Maschine auch, wenn ich das denn noch brauche. Das ist übrigens bei ganz vielen Kunden der Einstieg in die Richtung. Daher kennen die das schon, weil sie ja auch gemerkt haben, dass es in AVD zum Beispiel deutlich leichter ist, mit einem Entra-Joint-Device zu arbeiten.
Okay.
Weil sie eben nicht mehr den Weg zurück brauchen zum AD.
Ja.
Also ich brauche die Line of Sight nicht mehr.
Okay, verstanden. Alles klar, cool.
Genau, und wenn ich das jetzt nehme und übertrage das auf Citrix und Omnissa Horizon, genau. Da funktioniert die Anmeldung ein bisschen anders, wenn ich von einem Entra-Joint-Device komme. Da brauche ich immer noch eine Komponente dazwischen. Bei Citrix ist es der FASS, bei Omnissa ist es der, ich habe es eben noch gesagt, Enrollment-Service meine ich.
Ja,
sowas in der Richtung. Ja. Da bin ich dann wieder
raus. Also quasi eine Zwischenlösung, weil ich ja jetzt auf meinem Client-Gerät ja mit einer Identität komme, die mein lokales AD, wo meine Citrix-Umgebung oder meine Omnissa-Umgebung jetzt quasi zugreift, diese Identität ja gar nicht kennen würde. Oder im schlimmsten Fall eigentlich nur den UPN eventuell bekommt oder sowas.
Also es ist tatsächlich so, der UPN kann anders sein, der SAM-Account-Name wäre aber zum Beispiel der gleiche.
Okay.
Also wenn ich irgendwelche Software habe, die hart auf den SAM-Account-Name im AD guckt, dann hätte der User das tatsächlich immer noch. Der UPN Das ist ein bisschen anderes Thema, weil ich kann keine .local zum Beispiel in Entra haben. Ja. Das funktioniert nicht. Das heißt, da brauche ich irgendwas, was öffentlich auflösbar ist. Da muss ich eventuell meine Software wieder umbauen, etc. etc. Aber das war ja gar nicht die Frage.
Ja.
Diese Komponenten bedienen sich einem kleinen Trick. Die gehen, aber das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, da brauche ich euch nichts zu erzählen.
Ja.
Aber den Zuhörern. Wobei die das wahrscheinlich auch besser wissen, aber egal. Da passiert eine Umwandlung. Da wird eine Umwandlung gemacht in eine zertifikatsbasierte Anmeldung am Ende des Tages. Das heißt, er nimmt die Anmeldung von dem User, baut da draußen ein Zertifikat, meldet mich mit dem Zertifikat im Zielsystem an. Relativ simpler Trick, funktioniert aber relativ gut. Ich weiß, dass beide Hersteller dran arbeiten, das ein bisschen smoother zu machen, dass man eben keine zusätzliche Komponente mehr dazwischen braucht, sondern direkt die Anmeldung durchschleifen kann. Es gibt ein Konzept, das wird hier wahrscheinlich so ein bisschen in den Rahmen springen, nennt sich Remote Credential Guard. Das heißt, die Anmeldung wird im Prinzip aus der Ferne wieder zurückgeleitet zu mir, zu meinem Credential Guard Container, und da wird dann die Authentifizierung durchgeführt und damit melde ich mich dann wieder remote an. Okay. Fancy Thema, will ich hier gar nicht jetzt.
Das klingt sehr spannend.
Ja. Also war nochmal ein eigenes Thema für sich.
Ja. Nee, aber das mit dem Fass, das haben wir, ich meine, die letzten Jahre, sag ich mal, seitdem Entra-ID kommt, haben ja viele Kunden ja auch gesagt, so, hey, wir wollen, dass das unser Identity Provider eben Azure halt wird, damit wir dort halt Multifaktor nutzen können, weil wir vielleicht den Radius ablösen wollten oder vielleicht bisher sogar noch gar nichts da war und deswegen man dann halt sich entschieden hat, auf die MFA-Lösung von Entra-ID halt zu setzen. Und dann hatten wir halt oft das Thema so, ja, dann kommst du auf einmal mit deinem, also wenn wir jetzt zum Beispiel Citrix NetScaler reden, dann kommst du dann mit deinem Sammelticket an und das Backend-System denkt nur so, ja, toll, was mache ich jetzt mit dem Sammelticket? Genau. Und dann so, ja, okay, dann müssen wir halt noch einen Citrix Federated Authentication Service halt eben installieren, der dann diese Brücke schlägt mit dem Zertifikat, das halt ein Benutzerzertifikat erstellt wird und das ja dann schlussendlich dann halt die Anmeldung am Zielsystem halt durchführt. Erhöht ein bisschen die Komplexität, aber im Endeffekt ist es auch ein No-Brainer. Also ist ja eigentlich auch, und bei Omnissa ja genauso, ist jetzt eigentlich auch nichts Dramatisches oder sowas. Aber ist natürlich halt immer so, muss man trotzdem halt dann pflegen, genau, und warten, gehört, das hat, machen wir uns vor, ist trotzdem da.
Es kommt vielleicht auch auf die Umgebungsgröße an. Dass, ja, genau, dass, natürlich. Ne, das kann ich jetzt nicht so wirklich beurteilen, wie viel mehr Infrastruktur das dann bedeutet am Ende des Tages.
Ja.
Aber ja,
ja, ja.
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass beide da so langsam was auf den Markt schmeißen und sagen, hier, so machen wir es, so können wir das umsetzen. Ich weiß nur, dass sie beide dran am Arbeiten sind. Mehr, also anderen Status habe ich da leider auch nicht.
Okay, cool. Wenn wir nochmal zu den Clients zurückkommen. Ich habe bis jetzt, weil ich auch selber halt noch so viel... Eigentlich wollte ich eine ganz einfache
Frage. So einen kleinen Scheißdreck noch machen. So vieles kleinen Scheißdreck gemacht, gell?
Er sagt das nicht so böse. Ich wollte eigentlich nur wissen... Da war jetzt lange Windows 10 und auf einmal kommt halt Windows 11 und dann bin ich noch ein großer Windows 11
Fan. Er hat's gesagt.
Ja. Ist ja okay.
Was, also ich Windows 11
Fan bin? Solange er nicht die andere Zahl sagt, ist das
falsch. Nein, ich sag nur Windows 11. Windows
18. 11. 20. 2.
Hör doch mal, warte mal.
Entschuldigung. Bisschen mehr ernsthaft. Nur wissen, harte Fakten jetzt.
Habe ich durch Windows 11 irgendeinen Zwang, was Entra Joint und Hybrid Joint angeht, oder ist es immer noch genauso offen? Ich habe immer noch die freie Wahl.
Also Windows 11 genauso wie Windows 10 bietet, was das angeht, die gleichen Möglichkeiten. Ich kann weiterhin meinen Hybrid Joint machen. Wie gesagt, minus sowas wie Web Sign In, da brauche ich dann wieder das Entra Joint, aber das war bei Windows 10 genauso. Also
ja.
Auch da das ganze Thema Migration auf Windows 11. Wir haben Stand heute, ich guck mal schnell auf die Uhr, auch wenn das ein bisschen verrät, was es für ein Datum ist heute. Aber wir haben noch knapp 30 Wochen. Ja, also
ungefähr. Also es soll ja, wann ist?
Oktober.
Oktober, ja, bis Oktober.
Oktober ist Ende.
Oktober ist Ende und das heißt dann genau was?
Tja, das heißt erstmal, dass Windows 10 ab November keine Security Updates mehr kriegt.
Ach du Scheiße.
Es sei denn, jetzt sind wir wieder, jetzt, jetzt gucken wir ein bisschen auf die, jetzt gucken wir auf die Dollarzeichen in Microsofts Augen.
Extended.
Wenn das so ein bisschen, genau, wenn das so ein bisschen böse klingt, die Extended Security Updates. Möchtest du Preise hören? Offizielle Preise.
Ja.
Ja? Okay. $61 pro Device pro Jahr. Fürs erste Jahr, pass auf, geht weiter. Und dann hast du jedes Jahr eine Verdopplung.
Ist doch nicht dein Ernst.
Das heißt, du hast dann nicht mehr 61, sondern 122 im nächsten Jahr pro Device pro zweites Jahr. Und im dritten Jahr gibt es nochmal eine Verdopplung. Das heißt, sind wir bei $244 pro Device pro Jahr. Und je nach Unternehmensgröße geht das dann natürlich schon ins Geld. Man muss dazu sagen, es gibt so ein paar Kombinationen, zum Beispiel wenn man Intune benutzt oder wenn man Education ist, dann wird das nochmal ein bisschen billiger.
Ja.
Aber auch da entgeht man dieser Verdopplung nicht. Ja. Also Education ist zum Beispiel tatsächlich nur $1 pro Device pro Jahr.
Ah ja, okay.
Aber die verdoppeln sich dann auf $2 und dann auf $4. Also ja. Die gehen
wo soll
gleichen,
die Kohle hernehmen?
Den gleichen Zyklus, ja.
Nee, das aber du hast völlig recht. Es ist, also man merkt, Microsoft macht da ernst. Also Microsoft sagt halt jetzt nicht so, ey, ihr habt alle Zeit der Welt und wir geben euch ja nochmal so ein. Also es ist zwar ein nice to have, aber eigentlich möchte ich, sag ich mal, bei 500 Geräten mir die $20,000 einfach sparen
pro Jahr. Also gerade SMB, wenn sie jetzt nicht gerade in der Finanzbranche oder sowas unterwegs sind, werden nicht unbedingt das Geld dafür haben.
Ja, das ist richtig. Okay. Das heißt, ich sollte im Jahr 2025 sollte meine Priorität sein, dass falls ich Windows 10 Geräte habe, sollte ich auf Windows 11 migrieren.
Ja, und zwar unabhängig von dem, worüber wir die letzte halbe Stunde gesprochen haben, kann ich auch direkt dazu sagen. Also auch Microsoft sagt mittlerweile, macht das bitte nicht mehr zum Blocker. Habt es auf der Agenda, seht zu, dass ihr euch drum kümmert. Von mir aus auch parallel, wenn ihr die Manpower habt.
Ja.
Aber es ist kein Blocker mehr für Windows 11. Windows 11 ist jetzt erstmal erste Prio, da müsst ihr hin.
Ja.
Weil, ne, wir haben gerade gehört, es wird dann teuer. Und danach kann man dann nochmal das Android-Joint-Thema angehen. Punkt.
Okay. Wollen wir vielleicht einen ganz kurzen Ausblick, was ändert sich denn von 10 auf 11? Oder wird der Ausblick zu groß?
Könnte zu groß werden.
Drei Punkte.
Ja, genau, so 2-3 Punkte, denke ich.
Werden. Deine persönlichen Highlights.
Ah, das Startmenü in der Mitte.
Darüber freut sich der MVP, weißt du? Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie das Richtige.
Achtung. Unser Highlight des Tages.
Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so ein richtig geiles technisches
Feature,
so, wo mir erstmal die Augen rausfallen, weil ich keine Ahnung habe, was es ist.
Und dann so, bam, guck da, das ist das neue heiße scheiße Feature-Teil.
Also,
dann kommt Startmenü in der Mitte.
Startmenü in der Mitte. Nee, es ist aber echt ein riesiger Diskussionspunkt oft. Und ganz, ganz oft kriege ich immer als erstes die Anfrage, wir brauchen das Startmenü wieder links. Das geht nicht anders. Nee, unsere User. Nee, also das ist unmöglich. Startmenü in der Mitte, das geht nicht. Das ist echt ein riesiges Thema. Aber ist natürlich kein Feature, ne? Ist klar.
Nein,
ist
nur
was an der Oberfläche.
Ja, um Gottes Willen, das ist klar. Ja.
Nee, aber es gibt so ein paar Dinge, die haben sich tatsächlich unter der Haube geändert. Gerade was Security angeht, ist relativ viel passiert. Beispiel, wenn ich jetzt einen neuen Windows 11 Rechner ausrolle, dann habe ich zum Beispiel standardmäßig Credential Guard aktiviert, was in Windows 10 ein Enterprise-Feature war.
Ach so.
Genau. Kriege ich aber nur, wenn ich Windows 11 neu installiere.
Okay.
Ist also durchaus ein Argument zu sagen, neu zu installieren, statt das Upgrade zu machen.
Okay.
Muss man immer so ein bisschen abwägen, was man da haben will. Es gab einige Entwicklungen, Exploit Guard, Attack Surface Reduction, also alles, was ich jetzt sage, ist tatsächlich Richtung Security. Und ich, wie gesagt, ich alles andere ist entweder visuell, also damit erstmal nicht relevant, oder so speziell, dass es hier nicht mehr erklärt kriegt.
Das passt zu uns. Das verstehe ich. Das verstehe ich absolut. Amiga, Alter. Entra.
Verrücktes Ding.
Wer dazu mehr hören will, es gibt da noch so zwei Konferenzen dieses Jahr.
Welche?
Die Mem Summit in Paris.
Wann ist die?
Ende April, 22. Oh. bis 25.
Ja, cool.
Und die Workplace Ninja UK, nicht die Summit in der Schweiz. See. Workplace Ninja, die ist in Edinburgh Anfang Juni.
Lass mich raten, du wirst ein Teil dieser Konferenz sein.
Ich werde an beiden sprechen, natürlich.
Ah.
Sehr geil. Das finde ich richtig gut.
Das ist korrekt. Also, da habe ich tatsächlich auch so einen einstündigen Vortrag. Ich meine, das war jetzt auch ungefähr eine Stunde, muss man da fairerweise dazu sagen, aber auch das wird da ein Thema sein. Das heißt, wer mich sehen will, mit mir reden will, der kann gerne da hinkommen.
Sehr schön.
Ja, nehmt es auf jeden Fall wahr. Geht auf solche Konferenzen. Sprecht Martin an.
Aber ihr dürft auch gerne uns ansprechen. Ja, ihr
könnt immer uns auch ansprechen.
Klar. Über E-Mail, über Rezessionen auf eurer Podcast-App, über Bewertungen. Wir freuen uns über jegliches Feedback.
Genau, oder natürlich auch direkt an podcast@sva.de.
Korrekt.
Das geht auch immer.
Wir freuen uns.
Ja.
Martin, vielen, vielen Dank für deine gerne. Zeit.
Ich denke, ich wünsche mir sehr, dass es nicht das letzte Mal war, dass du hier zu Gast bei uns warst in diesem Podcast. Denn ich glaube, wir können doch ganz, ganz viel von dir lernen. Ich glaube, du kannst noch ganz viele neue Sachen auch immer wieder erzählen, uns und unseren Zuhörern da draußen, von denen wir echt noch eine Menge profitieren können. Von daher vielen, vielen Dank. Das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht.
Absolut.
Und ja.
Bleibt nichts mehr hinzuzufügen, außer dass wir den digitalen Workspace verlassen und gehen zurück in unsere analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Korrekt. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum oder natürlich auf einer dieser Konferenzen, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.
Servus.
Ciao, ciao.